Warum habe ich dieses Bild gewählt? Das hat einfach einen Grund, weil das so für mich mitunter am deutlichsten macht, was Treue bzw. Wahrhaftigkeit betrifft, angeht. Und zwar machen wir weiter mit der Erklärung unseres, wie sagt man, Glaubensbekenntnisses von der Gemeinde hier. Wir hatten uns über Schöpfung unterhalten, Himmel, Erde, Geist, Licht, Liebe. Matthias hat letzte Woche in Verbindung mit dem Totensonntag über die Ewigkeit quasi geredet, was ein klein wenig weiter unten komme. Und heute soll es um die Wahrheit gehen. Ich habe gedacht, allmächtig bringe ich noch mit rein, aber ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube, Wahrheit ist genug. Gott ist wahrhaftig. Das ist jetzt ein bisschen hell, vielleicht zu hell, aber ihr wisst, was ich damit meine. Gott ist wahrhaftig. Die Frage ist, was ist das Gegenteil von wahrhaftig? Muss ich euch jetzt wahrscheinlich gar nicht erklären. Gegenteil von wahrhaftig ist Lügen. Ja? Jetzt an euch Junge, muss man Lügen lernen? Nee, ne? Das braucht keiner von uns lernen. Das hat, das merke ich schon bei meinen kleinen Enkeln mit 5 oder teilweise auch mit 3. Das geht ganz schnell, dass die Nein sagen, obwohl sie eigentlich Ja sagen müssten. Ja, was für Gründe das auch immer hat. Nein, man muss es nicht erlernen. Die Frage ist dann wieder, die ich mir da stelle, woher kommt die Lüge? Ja, eigentlich sind es Fragen, die ich gar nicht stellen muss, aber ich stelle sie trotzdem, um einfach und dass wir uns das bewusst machen, ja? Was steckt dahinter? Die Lüge, sie kommt vom Teufel. Und die Frage ist, wo fing das Ganze an? Brauchen wir bloß ins Alte Testament zurückgehen. Da heißt es, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagt die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens dürfen wir essen, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Ja, und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. So, und dann? Da sagt die Schlange zur Frau, haha, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Merkt das? Es wird einfach, ja, Gott kennt es schon an. Ja, das stimmt, Gott hat es gesagt. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Nein, nein, nein. Keineswegs werdet ihr sterben. Ja, und die Eva, die hat sich echt blenden lassen, ist der Schlange auf den Leib gegangen, in dem Fall dem Teufel, und hat dem Ganzen nachgegeben. Ja, und was ist passiert? Genau das ist passiert, was Gott vorhergesagt hat. Sie sind gestorben. Zuallererst geistlich, das heißt also, die Gemeinschaft mit Gott dem Vater war durchtrennt und dann später auch körperlich. Gott ist wahrhaftig. Wer ist dieser Teufel? Und da steht, das steht im Johannes 8,44 sehr, sehr deutlich. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jeder war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Denn wenn er die Lüge redet, so redet er von seiner eigenen. Denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben oder ein Vater der Lüge. Aha, da ist der Ursprung. Das heißt, wenn wir lügen, was machen wir dann? Dann machen wir genau das, was der Teufel schon immer macht. Das ist sein Charakter. Das gehört zu seinem Charakter. Wie die Wahrheit zu sagen zu Gottes Charakter gehört. Gott, das wird dann auch noch später deutlich, Gott ist die Wahrheit. Das heißt, das Gegenteil von dem, was der Teufel will. Warum lügen wir Menschen?
Weil wir Angst haben.
Genau. Weil wir Angst haben. Das ist ein Bereich, richtig. Einer ist auch noch, der andere denkt schlecht von mir. Man möchte ja vor dem anderen gut dastehen. Der andere könnte verärgert sein. Ja, wenn ich jetzt, darf ich da was angestellt, ne? Und dann, jetzt weiß er genau, wenn das jetzt die Mutter oder der Vater rauskriegt, ne? Ist nicht so angenehm. Ja, könnte verärgert sein. Oder das kann auch ganz anderes, aber das kann auch mir passieren. Also ich meine, jetzt im Moment ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber als ich ganz normal gearbeitet habe, ich habe irgend, mir ist was passiert, ein Malheur. Und ich weiß, das kostet möglicherweise der Firma richtig Geld. Ja, dann ist man dazu geneigt zu sagen, soll ich jetzt irgendeine Ausrede erfinden, nur um keinen Ärger zu kriegen. Mir ist es zum Beispiel vor, also schon einige Jahre her, da hatte ich in der Firma, in der ich damals gearbeitet habe, hatte ich, ich war LKW, mit dem LKW unterwegs, so im Werksverkehr. Und da sollte ich zu einer ganz bestimmten Zeit an einem Ort hinter Amberg sein, also in der Nähe von Nürnberg. So, und dann war es so, dass ich irgendwann um die Mittagszeit, ich bin sowas von hundsmüde geworden, da ich dachte, ich brauche jetzt einfach eine Viertel, eine halbe Stunde Zeit, um einfach auszuruhen, zu regenerieren und dann weiterzufahren. So, und oft war es so, dass ich eben Mittagspause kam fast nicht vor. Das heißt, ich habe kurz angehalten, habe mir mal ein Brötchen, belegtes Brötchen oder keine Ahnung was geholt, in den LKW eingestiegen und weitergefahren. Oft nicht einmal so lang gehalten, um fertig zu essen, sondern während dem Fahren dann einfach gegessen. Aber da habe ich dann gesagt, ich bin jetzt so müde, ich kann jetzt nicht. Bin dann seitlich rangefahren, habe ja, einfach mich ein paar Minuten hingelegt und auch richtig, konnte auch schlafen. Und bin dann so nach circa 20 Minuten ungefähr wieder weitergefahren. Und dann war es aber ziemlich knapp, dass ich in die Firma kam. Und dann habe ich dort angerufen und nachdem ich die nicht erreicht habe, habe ich die Firma, also meine Firma angerufen. Die sollen doch bitte fragen, wie lange dass die da sind, ob ich nicht vielleicht eine halbe Stunde später kommen könnte. Ja, so. Es hat dann auch alles noch geklappt, aber am nächsten Tag, mittags, war ich dann in der Firma. Und dann kam der Werkstattmeister auf mich zu mir her und sagt, ja, was waren da gestern schon wieder? Ja. Und dann, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten gehabt. Ja, sage ich ihm einfach die Wahrheit. Dann weiß ich ganz genau, dann wird er, ja, grantig davon marschieren. Oder finde ich eine Ausrede und sage, ja, ich war im Stau gestanden. Hätte ich machen können. Konnte keiner nachweisen, war ich jetzt wirklich im Stau gestanden oder nicht. Und wenn ich über Bundesstraßen durch die Gegend war, kann keiner sagen, da war kein Stau. Ja, weil das wird in keine Nachrichten wird das erwähnt. Also ich wäre aus dem Schneider gewesen. Also ich habe mich, wie eigentlich immer, also wie immer, dazu entschieden, auch die Wahrheit zu sagen. Und habe ihm gesagt, ja, okay, ich war einfach müde und habe mich hingelegt und bin dann weitergefahren. Und das war einfach der Grund. Und dann ist er, hat er sich da aufgeregt. Und dann ist er so wütend, ist er dann weiter. Und da habe ich gesagt, habe ich ihm einfach nur hinterhergerufen, wäre es dir jetzt lieber gewesen, dass ich dir angelogen hätte und dir gesagt hätte, ich war im Stau gestanden oder irgendwas anderes. Dann hat er mich nur so mit einem etwas ärgerlichen Blick angeguckt und ist weitermarschiert. Ja? Ich habe schon, muss ich ehrlich sagen, auch ein etwas schlechtes Gefühl gehabt. Und ich wusste, wenn ich dem jetzt die Wahrheit sage, der wird verärgert sein. Und in solchen Konflikten stehen wir immer wieder. Sage ich jetzt die Wahrheit oder lüge ich den an? Ja, halte ich jetzt den Ärger aus? Oder kneife ich und sage, nee, jetzt erfind irgendwas? und hoff darauf, dass der nicht dahinter kommt, dass jetzt belogen worden ist. Was führt uns auch dazu zu lügen? Seelische Verletzungen. Ja, dass wenn ich jetzt die Wahrheit sage, der andere das benutzen kann, um mich fertig zu machen. Um mich richtig runter zu machen. Wenn, es kann ja durchaus sein, ich erzähle Dinge und irgendwann ist das Verhältnis zu dem nicht mehr so und dann kriege ich so richtig schön eins reingewürgt. Was am schlimmsten kann man sich, sage ich jetzt mal, verletzen innerhalb einer Ehe, weil da weiß man sehr, sehr viel über den anderen, mehr als jeder andere. Und da ist es einfach wichtig, dass man einfach immer ehrlich auch zueinander ist. Ehrlich und echt. Und gerade in einer Ehe, wenn dort, sagen wir, die Lüge Einzug hält, dann möchte ich jetzt einfach mal sagen, ist der Tod im Topf. Ja. Und genau das will der Teufel. Er will zerstören, er will kaputt machen. Er will uns einfach fertig machen. Und die Lüge ist ein ganz, ganz großes Instrument, das er benutzt, um uns einfach fertig zu machen. Das nächste kann natürlich auch sein, dass ihr Angst habt vor einer Strafe, vor einer körperlichen Strafe. Ja, ich sag's euch eins, als wir so kleine Steppkes waren, da sind wir mal losmarschiert und haben bei einem Bauern, der hatte so einen riesen, Strohhaufen gehabt. Die wurden auch speziell aufgeschichtet, sodass das Wasser quasi abläuft und das Stroh nicht kaputt geht. Und was machen wir? Uns Kinder fällt nichts Besseres ein, hinzugehen und haben dort die Strohballen rausgerupft, haben dann so eine richtig schöne Kuhle gemacht und haben da, also das war richtig toll. Ja, aber im Grunde genommen war der Strohhaufen war zerstört. Das Wasser lief dann rein, das Stroh ist vergammelt und war dann irgendwann zu nichts anderes mehr, als dass man es auf dem Acker austrägt und als Dünger verwendet. Ja. So, und dann kamen wir natürlich heim. Der Bauer hat uns erwischt, der hat es unserem Vater gesagt. Und was hat er gemacht? Der hat damals einen Gürtel rausgezogen und dann ging eben ihm, ne, dann übers Knie gelegt und dann puh, ja. Wenn das jetzt der Bauer nicht gemerkt hätte, das hätte von uns keiner erzählt, weil wir genau wussten, was uns blüht. Ja? Oder weil es mir peinlich ist. Die Wahrheit ist manches Mal auch peinlich. Ich meine, mir fiel da gestern so kurios ein, also ob ich das jetzt, ich würde das jetzt nie machen, aber stell dir vor, irgendjemand, also ich würde jetzt auf die dumme Idee kommen und durch Golzen einfach nackig durchlaufen. So, ja, wäre wirklich eine blöde Idee. Aber so, und jetzt kommt der Matthias am nächsten Tag zu mir und sagt, ey Martin, da war doch irgendwas. Was waren da gestern die Golzen? Da war Mutz Aufruhr und solche war. Ja, mir wäre das dann schon etwas peinlich, wenn ich ihm jetzt gestehen müsste, ja, ich war derjenige, der da durchgelaufen ist. Ja, die Wahrheit zu sagen kann manches peinlich sein. Das würde nie passieren, aber um das deutlich zu machen, ja, und ich sage einfach Übertreibung veranschaulicht, ja, und dann, dass ich Gunst beim anderen gewinne, bekomme, ja, dass ich beim anderen gut dastehe, ja, ich will ja nicht schlecht dastehen, sondern zum Beispiel, es gibt ja so einen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, nach unten treten, nach oben strecken, ja, ich trete nach unten und schaue, dass ich dadurch, beim Chef gut dastehen und dann geht es mal wieder besser. Oder eins, es könnte meine Karriere beeinträchtigen. Da gibt es eine Geschichte und wenn ich da dran denke, das tut mir echt im Herzen weh. Ein Christen, wiedergeborener Christ, der ging in die gleiche Gemeinde wie ich. Wir haben auch in der gleichen Firma gearbeitet. Da war ich aber nicht mehr in der Firma zu der Zeit. Da war ein junger Mann, keine Ahnung, der war, ich sage jetzt mal gut 15 oder wie viel Jahre jünger wie ich. Der ist auch nach mir in diese Firma gegangen, eingestiegen. Und die hatten so Straßenlampen produziert. Und eines Tages, da haben die auch, das sind richtig teure Lampen gewesen, wo allein das Material schon sündhaft teuer war, also das Eisen. Und dann kam der Chef und hat gesagt, ja, ihr habt die ganzen Lochabstände, die passen alle nicht. So, und dann hat der auch in die gleiche Gemeinde ging, der hat mit dem Mitarbeiter quasi, der war also dort Vorarbeiter in der Firma, hat quasi mit dem zusammen das ausgemessen und die Masten alle zugeschnitten, also diese Winkeleisen. Und dementsprechend wurden dann natürlich, der Zuschnitt war dann falsch, dementsprechend waren dann auch die Lochabstände falsch. So, und allein diese ganzen Dinge, es war richtig teuer, also es ist richtig viel Geld kaputt gemacht worden durch diese falsch geschnittenen Lampen. So, und dann, ich habe von dem Mitarbeiter erfahren, dass die zusammen eben das ausgemessen haben. Er hat aber dem Chef gegenüber gesagt, nee, das war er, der hat es ausgemessen, also ich kann doch nichts dafür. Er hat im Grunde genommen gelogen aus Angst, es könnte sein, dass das seiner Karriere schadet. Einfach übel. Und er ist im Grunde genommen, wenn man so sagen, auch dem Teufel damit auf den Leim gegangen. Oder ist dir das nicht auch schon so passiert, dass du einfach was vertuschen wolltest? Das ist, ja, wenn dir was peinlich ist, dann versuchst du das irgendwie geheim zu halten, zu gucken, dass es gar nicht ans Licht kommt. Du weißt aber ganz genau, es war falsch. Oder wenn jetzt jemand draufkommt, dann erfindest du irgendeine Ausrede, um das zu vertuschen, damit man dir nicht draufkommt, dass du genau das warst. Das kann zum Beispiel Diebstahl sein. Wir hatten damals in der Firma der hat geklaut und gelogen, was das durchgehalten hat. Wirklich war. Und dem ist keiner draufgekommen. Der hat, also wenn man ihn bei der einen Lüge ertappt hat, dann hat er die Lüge wieder mit der neuen Lüge irgendwie verteidigt. Und es war unglaublich, wirklich unglaublich. Oder ich habe irgendwas Böses gemacht. Ja? Und ich versuche das zu vertuschen. Das passiert ja momentan genauso oder halt eigentlich schon seit vielen Jahren. Viele Eliten, was die an üblen Dingen in der Vergangenheit gemacht haben, das ist so grausam. Ich habe da vor einiger Zeit mal ein kurzes, es war schon ein schlimmes Video, aber das war wirklich im Vergleich zu dem, was es noch gibt, also wirklich harmlos und mir hat es echt den Magen umgedreht. Böse Taten und dann versucht man die zu vertuschen durch Lügen. Nein, das war nicht so. Und dann beschuldigt man am Schluss jemanden, der gar nichts dafür kann, nur um sich selber seine Haut zu retten. Betrug. Ich betrüge jemanden und lüge. Da ist unser zukünftiger Bundeskanzler ein ganz großes Beispiel, was der beschissen belogen und geklaut hat, Wirecard und was nicht alles. Es sind mindestens drei Riesendinge, die der zu verantworten hat. Und der soll jetzt unser Land führen. Es ist Irrsinn. Es ist gruselig. Betrug, ja. Um sich einen Vorteil zu verschaffen. Dann andere bewusst zu täuschen. Und dann, weil ich dem anderen misstraue. Ja, also Misstrauen kann auch dazu führen, dass ich den anderen belüge. Ja, weil ich denke, Mensch, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt wirklich über den Weg trauen kann. Und da denke ich, ist ein Gebet, das wir aussprechen sollten. Der Psalm 120, Vers 2. Herr, rette meine Seele vor der Lügenlippe, vor falscher Zunge. Das soll ein Gebet sein, was wir immer wieder auch auf unserem Herzen tragen, dass Gott uns davor bewahrt, zu lügen. Wir kommen immer wieder in die Versuchung und ja, also Dinge, ja, einfach zu lügen, Dinge zu sagen, die nicht wahr sind. Und dann lass uns dorthin kommen, wie es im Psalm 119, 63 heißt, Lüge hasse und verabscheue ich. Und dann dein Gesetz liebe ich. Wenn ich Gottes Wort, wenn ich dieses Wort lieb habe, dann wird Lügen für mich nicht mehr leicht. Dann werde ich nicht einfach mal so lockig-flockig lügen. Und lasst uns das einfach so in unserem Herzen tragen. Einmal, Herr, rette meine Seele vor der Lügenlippe und dann lüge, hasse und verabscheue. Und dein Wort liebe ich. Eine Mahnung, die Gott uns gibt, ist: draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener. Und jeder, der die Lüge liebt und tut. Draußen, was heißt draußen? Das heißt, nicht in der Ewigkeit. Es geht um Offenbarung 22, da geht es um die Ewigkeit. Und diejenigen, die genau diese Dinge tun, die das toll finden am Schluss sogar noch, ja, die sind draußen. Und vor allem, und das ist einfach schon interessant, der die Lüge liebt und tut. Also das heißt der Teufel und alle diejenigen, die ihm auf den Leim gegangen sind. Ich habe jetzt da so ein Beispiel mitgebracht. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert.
Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben.
Wir haben gesagt, es wird keine Impfpflicht geben.
Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen.
Keine Impfpflicht, auch kein Impfdruck.
Sollte es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geben?
So. Alle? Nein. So, und jetzt gehen wir weiter. Genau, so.
Wir müssen uns in Deutschland dieser Debatte noch einmal grundlegend stellen.
Genau zu.
Nicht jetzt für die jetzige Situation, aber einfach für das nächste Jahr müssen wir überlegen, ob nicht eine weitergehende Impfpflicht notwendig ist, um aus dieser Endlosschleife Corona herauszukommen. Sonst stehen wir in einem Jahr wieder genau da. Bis dahin müssen die Argumente fürs Impfen nochmal deutlich artikuliert werden. Nur zwei, drei Beispiele. Die Verläufe sind massiv geringer. Kaum Patienten auf der Intensivstation. Die Sterberate ist mit Impfen 7-mal höher. Es ist ein lebensgefährliches Unterfangen.
So. Wisst ihr, warum das der das sagt?
Weil sie es versprochen
hat. Nee, da steht wieder ein Zettel.
Nein. Und zwar ist es so, auf seinem Zettel stehen Lügen. Aber sein Unterbewusstsein wehrt sich dagegen. Er weiß ja das, dass die, 7-mal höher bei Geimpften, ja? So, das heißt, das weiß er und er versucht es zu unterdrücken. Aber da gehört schon eine ungeheure Disziplin dazu, trotzdem die Lüge weiterzureden. Und das, da hat das Unterbewusstsein ihm einen Streich gespielt und er hat im Grunde genommen das gesagt, was er eigentlich weiß. Ja? Das heißt, da siehst du, wie auf Deutsch gesagt, diese Menschen, die an unserer politischen Führung stehen, oben stehen, wie die uns belügen. Ja? Zuerst sagen sie keine Impfpflicht. Um Himmels Willen, nein, gar nicht. Also, ey Leute, wo denkt ihr hin? Ja, und dann, ja, jetzt, das war aber letzte Woche, also es ist jetzt gerade mal eine Woche ungefähr her, ein wenig mehr wie eine Woche, dass der Söder das eben im Bayerischen Landtag, glaube ich, war das, oder irgendeiner Pressekonferenz verlauten hat lassen. Ja? Auf der einen Seite dementieren, hat er ja genauso, und dann Wochen oder ein, zwei, drei Monate später wird genau das Gegenteil gesagt. Und das hat mich daran erinnert, Adenauer, vielleicht kennt er den noch, der hat genau so einen ähnlichen Satz gesagt gehabt, als ihn jemand auf irgendwas, was er vor Wochen, Monaten mal gesagt hat, hingewiesen hat, er gesagt hat, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Den Satz kennt er wahrscheinlich. Und genau so läuft es im Moment ab. Und was sind das für Menschen? Was machen die? Die machen genau das, was der Teufel macht. Lügen, betrügen und Menschen, ja, und die sind noch die sind also regelrecht, also richtig teuflisch. Das muss man wirklich sagen. Warum sage ich das? Und warum habe ich jetzt auch da ein bisschen mehr Zeit investiert, um darauf einzugehen? Weil wenn ich nicht begreife, was die Lüge tut, dann begreife ich auch nicht, was die Wahrheit soll. Die Lüge zerstört. Die Lüge zerstört Beziehungen. Die Lüge zerstört ja einfach auch Vertrauen und so weiter und so fort. Wenn ich ständig belogen werde, dann glaube ich dem einfach nicht mehr. Ja? Also wenn der Matthias jetzt merken würde, seine Frau fängt an, ihn zu belügen und dann wieder und wieder und dann, ach ja, es tut mir leid und Ding und dann passiert es wieder und wieder. Er wird ihr dann kein Vertrauen mehr schenken. Und das ist in jeder Ehe so, in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Dort, wo Lüge Raum gewinnt, dort ist kein Vertrauen mehr möglich. Und ich fand es sehr, sehr interessant, als ich vor Jahren, also es war noch damals in der Zeit, als ich in der Firma gearbeitet habe, da war ich in der Situation, ich sollte Stallteile ausliefern und sollte dann nachmittags LKW und die Sachen fortfahren. Und dann sagte der Betriebsleiter, auch Christ, wohlgemerkt, wenn ich zu dem Kunden komme, dann soll ich zu dem sagen, das war alles schon fix und fertig geladen, ich musste die Teile bringen. Also das Dumme war, da hätte ich den voll angelogen. Denn in der Früh habe ich den LKW beladen. Der stand nicht schon am Tag vorher schon da, fertig geladen und muss ausgeliefert werden, sondern den habe ich selber beladen. So, und ich sage euch, ich bin dorthin gefahren und ich habe innerlich gebetet und gerungen, habe gesagt, Herr Jesus, bewahr mich davor, irgendwie ihm eine Lüge auftischen zu müssen. Ich will nicht lügen. Ich möchte die Wahrheit sagen. Und der Kunde hat mich gar nicht gefragt, wie das dazu kam und hat sich gar nicht drüber beschwert. Er ist gekommen, hat das Zeug alles abgeladen und ich konnte dann wieder heimfahren. Mein Gott hat das Gebet erhört, ja. Aber in solche Situationen können wir kommen, dass man uns dazu zwingen will, die Lügen zu erzählen. Und da dann trotzdem, sage ich jetzt mal, das Rückgrat zu haben, zu sagen, nee. Und dann gab es eine Situation, da habe ich dann, also es war dann eigentlich das Meer, das will ich jetzt gar nicht alles erzählen. Jedenfalls habe ich dann im Januar, also über Weihnachten ging es mir richtig übel von der Firma her. Dann habe ich zu meiner Frau damals gesagt, Gabi, ich höre LKW fahren auf, mach irgendwas in der Firma, ist mir egal was, aber ich fahre keinen LKW mehr. Das mache ich nicht mehr mit. Dann bin ich zu dem Chef gegangen, also nicht zum Betriebsleiter, sondern zum Geschäftsführer und habe zu ihm gesagt, du Gerd, ich mag nicht mehr. Und habe ihm das erklärt und dann habe ich auch gesagt, du, und ein Grund ist der, ich werde für die Firma nicht lügen. Und wenn du mich hinausschmeißt oder sonst irgendwas, ist mir scheißegal. Aber ich werde für die Firma nicht die Unwahrheit sagen. Warum? Und dann habe ich ihm das erzählt. Und habe gesagt, so geht's gar nicht. Und wenn ich noch einmal den Auftrag kriege, irgendwie zu lügen, ich sage, mir ist es egal, was das für Konsequenzen hat. Aber ich werde definitiv nicht im Auftrag der Firma lügen. Und dann hat er auch gesagt, ja Martin, das ist richtig. Denn wenn ich es dulden würde, zu lügen, dann müsste ich ja im Umkehrschluss damit rechnen, dass auch mich meine Mitarbeiter langfristig anlügen, mir die Unwahrheit sagen. Und ich möchte aber, dass meine Mitarbeiter mit mir ehrlich und wahrhaftig umgehen. Fand ich dann sehr interessant, die Antwort. Ja. Aber wie gesagt, wir kommen in Situationen, wo solche unmöglichen Dinge von uns abverlangt werden. Aber bin ich dann auch ehrlich genug, wahrhaftig genug? Bin ich geradlinig genug, einfach meinem Herrn zu folgen, ihm gehorsam zu sein? Gott ist wahrhaftig. Was denn, wenn einige untreu oder unwahr waren, wird etwa ihre Untreue die Treue, also die Wahrheit Gottes aufheben? Auf keinen Fall. Vielmehr sei es so, Gott ist wahrhaftig und jeder Mensch aber Lügner. Wird hier deutlich klar und deutlich gesagt, Gott ist wahrhaftig. Und selbst wenn ich untreu bin, wenn ich unwahrhaftig bin, was passieren kann? Wir sind Menschen mit Schwächen. Und wenn uns, sage ich jetzt mal, der Teufel in einer schwachen Minute erwischt, dann kann das passieren, dass wir lügen. Aber Gott wird uns deswegen nicht den Rücken zukehren. Er wird trotzdem zu uns stehen. Aber warum? Weil er selber wahrhaftig ist und er eben ja, gar nicht lügen kann. Und eben auch sagt, er weiß es, dass wir Menschen Lügner sind. Er weiß es. Sind wir uns einig, dass jeder von uns ein Lügner ist? Können wir das unterschreiben? Ich glaube schon, ne? Also da sage ich jetzt nichts Falsches und da muss auch keiner jetzt irgendwie Angst haben, sich zu outen. Das weiß, also ich weiß es, jeder von uns weiß es und Gott weiß es schon zweimal. Dann eine zweite Stelle, die das genauso zum Ausdruck bringt, heißt, Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater als nur durch mich. Ich bin die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit gehört zu meinem Charakter dazu. Es ist, es kann mir nicht passieren, dass ich lüge. Oder dann Johannes 17, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Und dann sagt er, aber ihr habt ihn. Ja? Das heißt, Gott kann mir diesen Geist der Wahrheit schenken. Ich kann nur darum bitten, dass Gott mir einfach diesen, wie er hier sagt, diesen Geist der Wahrheit gibt, dass ich auch in Situationen, wenn es für mich unangenehm wird, wenn es für mich brenzlig wird, dass ich dann auch die Wahrheit sage. Die Grundvoraussetzung für Vertrauen, was ist das? Wahrhaftigkeit. Eigentlich überflüssige Frage, aber ich stelle sie trotzdem, um uns das bewusst zu machen. Wenn Gott wahrhaftig ist, was kann ich dann? Ich kann ihm zu 100% vertrauen. Ich sage meistens, obwohl es ja gar nicht möglich ist, ich kann dem 1000%ig vertrauen. Es gibt keine Steigerung von 100%. 100% sind 100%, das ist mir schon klar. Aber um das vielleicht deutlich zu machen, Junge, ja, du kannst ihm zu 100% vertrauen. Er wird dich nicht enttäuschen. Wenn ich enttäuscht bin, dann liegt es nicht an Gott. Dann liegt es an mir, weil ich ihn irgendwo an irgendeiner Stelle falsch verstanden habe. Aber an Gott liegt es definitiv nicht. Ich kann ihm zu 100% vertrauen. Und dann, wenn Gott wahrhaftig ist, was kann ich dann noch? Auf sein Wort vertrauen. Er zeigt mir, also in seinem Wort ist ja der Plan für unser Leben drin. Er zeigt mir ja, wie ich mich verhalten muss. Und wenn er wahrhaftig ist, dann weiß ich, er sagt auch in seinem Wort 100% die Wahrheit. Ich kann zu 100% mich auf das, was da drin steht, verlassen. Und im Kehrschluss, ich kann mich auch auf seine Verheißungen verlassen. Wenn Gott wahrhaftig ist, was kann ich dann? Einmal auf sein Wort vertrauen. Und das steht im Psalm 33, Vers 4. Denn richtig oder wahrhaftig ist das Wort des Herrn. Und all sein Werk geschieht in Treue oder in Wahrheit. Ich kann mich auf sein Wort verlassen. Und das ist für uns absolut essentiell. Es ist wichtig. Essentiell heißt lebensnotwendig, lebenswichtig. Beispiel. Während meiner Ausbildungszeit hatte ich epileptische Anfälle, musste Tabletten nehmen, die meinen ganzen Körper oder sagen wir, einfach alles lahmgelegt haben, sage ich jetzt mal, runtergefahren haben, um einfach einen Anfall zu provozieren. Hatte aber den Nachteil, dass ich ganz schlecht auswendig lernen konnte, mir Sachen ganz schlecht merken konnte. Also es hat viele, viele schlechte Auswirkungen gehabt, diese ganzen Tabletten. Und so war es, dass ich an einem Sonntag, ich habe Koch gelernt, kam eine neue Speisekarte raus und ich hatte gar nicht die Möglichkeit, die wirklich zu lernen, auswendig zu lernen. Und habe dann eine ganze Menge Fehler gemacht. Und dann war es so, dass dann mein zweiter Küchenchef, der hat mich dann auf die Seite gestellt. Er war verantwortlich für den Salatposten, hat mich auf die Seite gestellt und hat dann meine Arbeit quasi noch mitgemacht. Er hat ja die Karte geschrieben, von daher wusste er auch, was wo dazugehört. Und dann stand ich weiß jetzt nicht, was eine Stunde waren es, anderthalb Stunden stand ich da wie ein Deutschgarten Depp. Was das mit einem, sage ich jetzt mal, seelisch macht, könnt ihr euch vorstellen. Ich war echt am Ende. Ich kam mir nutzlos, hilflos, was weiß ich alles vor. Und als ich dann nachmittags heimging, dann habe ich zu mir gesagt gehabt, okay, du bist nichts wert. Wenn es dich morgen nicht mehr gibt, kräht auch keine Sau nach dir. Also kein Hahn nach dir. So. Und dann hatte ich wirklich den Gedanken, mir einen Strick zu nehmen und mich aufzuhängen. So fertig war ich. Und habe aber dann irgendwann noch daran nachgedacht und gesagt, ja gut, ich lasse es jetzt nicht ganz auf sich beruhen, bin auf die Knie gegangen und habe gebetet. Und habe gesagt, Herr Jesus, ich lege dir alles hin. Und mein ganzes alles, was mich da beschäftigt hat, habe ich einfach ihn hingeschmissen. Und dann fiel mir eine Stelle ein, liebe deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen, bitte für die, die dich beleidigen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, nee, das kann ich nicht. Du kannst für mir alles verlangen, aber das kann ich nicht. Diesen Menschen zu lieben, der mich so übel behandelt hat, das geht gar nicht. Und dann habe ich aber gesagt, Jesus, wenn du das von mir willst und ich dabei nicht in der Lage bin, das zu tun, so ganz naiv habe ich da gebetet und habe gesagt, dann kannst du das machen. Und wenn du das von mir willst, dann musst du es machen. Ich kann es nicht. Ich habe mich einfach auf sein Wort verlassen. Und dann kam ich bin dann auch früh auf die Arbeit gegangen, ich habe dann die Karte noch auswendig gelernt, ich habe dann noch meinen Arbeitsplatz vorbereitet. Und als dann abends der zweite Küchenchef kam, ich bin zu ihm hingegangen, habe zu ihm fröhlich, freundlich guten Abend gesagt. Und erst als ich mich umgedreht hatte und wieder zu meinem Arbeitsplatz zurück bin, dachte ich, was hast du jetzt gemacht? Ohne irgendeinen bösen, negativen Hintergedanken. Normalerweise würde ich jetzt da hingehen und sagen, hallo, Herr Niederhoff, ja, und würde mir hinterrücks eigentlich denken, ja, dem würde ich ihn, am liebsten würde ich ihn jetzt killen, ja. Wäre eigentlich die normale Reaktion. Nichts, ohne irgendeinen bösen, negativen Hintergedanken. Einfach, ich bin liebevoll auf den Kerl zugegangen, obwohl er mir böse gegenübergestanden ist mittags. Und da habe ich gemerkt, das war nicht ich. Aber ich habe mich ganz naiv auf Gottes Wort verlassen. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, wenn du willst, dass ich mich so verhalte, dann musst du das machen. Und er hat es gemacht. Er hat mir diesen Hass, diesen Hass aus dem Herzen genommen und mir ihm gegenüber Liebe geschenkt. Und ich wusste genau, das kam nicht von mir, das hat Jesus getan. Und wisst ihr, darum sage ich einfach, wir können uns auf sein Wort verlassen. Und wir können auch ganz naiv und einfällig, vielleicht denkt einer, ja, wie einfällig, wie naiv ist der. Aber genau so dürfen wir zu Gott gehen. Und die Bibel sagt auch im Psalm, ja, ich halte dir vor, oder mein Herz hält dir vor, dein Gesetz, dein Wort. Ich darf Gott sein Wort vorhalten, ich darf ihn beim Wort nehmen. Und ich darf darum bitten, dass er mir in dieser oder jener Situation hilft. Und stellt euch vor, er wird es tun. Gottes Treue ist die Garantie für die Erfüllung aller Verheißungen. Genau, Gottes Treue ist die Garantie für die Erfüllung aller Verheißungen. Dann, in Ewigkeit her, steht dein Wort fest im Himmel. Und dann, von Generation zu Generation, währt deine Treue. Er steht zu seinem Wort. Dann, ja, Offenbarung 21, Vers 5. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss oder eben verlässlich und wahrhaftig. Ich kann mich auf das verlassen, was er sagt. Oder dann, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und deshalb auch das Amen. Er macht dir ganz klar deutlich, wenn ich dir heute was zusage, dann halte ich das auch. Das sage ich nicht heute, ja, du kannst auf mich vertrauen und morgen läuft wieder alles ganz, ganz anders. Gottes Treue ist die Garantie für die Erfüllung aller Verheißungen, denn so viele Verheißungen Gottes gibt. Und dann eben so erkenne denn, dass der Herr dein Gott, der Gott ist der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Er ist treu. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und dann noch, ich glaube, 2 Stellen sind es noch. Seine Liebe zu uns ist unerschütterlich, auch wenn wir untreu sind. Das heißt, wenn wir untreu, also nicht wahrhaftig sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist so, wie er ist. Und er wird sich nicht ändern. Und auch dann, wenn ich mal ihm gegenüber mich falsch verhalte, wird er trotzdem sich treu zu mir stellen und mich unterstützen, dort, wo ich seine Hilfe brauche. Der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu. Ja? Gottes Treue bringt uns zum Ziel. Und dann noch Thessalonicher 3, Vers 3. Treu, Klammer, wahrhaftig ist der Herr, der euch stärkt und vor dem Bösen bewahren wird. Warum soll ich wahrhaftig sein? Einmal, weil Gott wahrhaftig ist. Zweitens, weil Lügen Sünde ist. Ich soll sein Vorbild nacheifern. Und da könnt ihr mir sicherlich die Liste noch ganz, ganz lang weiter fortführen, warum wir ja einfach wahrhaftig sein sollen. Wir sind Kinder Gottes. Und wenn Gott in uns wohnt, er hat uns, ja, dann möchte er auch, dass wir dass wir seinen Charakter nach außen hin tragen. Und ein ganz wesentlicher Teil ist einfach ein wahrhaftiges Leben, wahrhaftiger Lebensstil. Und dass wir die Lüge beiseite lassen. Damit möchte ich schließen. Amen.